Hallo und herzlich willkommen zur jetzt schon 20. Folge vom Podcast Die Gründungsbegleiter. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, die Jeanette, eingeladen. Hallo Jeanette, herzlich willkommen bei uns.
Hallo.
Ich sehe, du bist noch leicht aufgeregt darüber, was jetzt so kommt. Wir stellen euch ja hier im Podcast immer wieder mal auch Unternehmer und deren Weg so vor. Und so habe ich auch die Jeanette, die ich inzwischen seit, weiß ich gar nicht, 10 Jahren so ungefähr als Unternehmerin eben auch kenne und schon wir ganz viel auch schon zusammen gemacht haben. Und Jeanette, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz selber vor. Wer bist du eigentlich?
Ja, ich bin die Jeanette Plochwitz, ehemals Ziegler vom Kfz-Sachverständigenbüro Ziegler und habe jetzt seit 32 Jahren sozusagen unser Unternehmen als Kfz-Sachverständigenbüro Ziegler.
So, ihr seht also, mit 40, 32 Jahre Unternehmertum, das muss man erst mal schaffen. Jeanette, erzähl mir mal ganz kurz, also ich weiß es ja, aber vielleicht unseren Zuhörern, was macht eigentlich so ein Kfz-Sachverständigenbüro und wieso braucht man das heute noch?
Also wir sind ein unabhängiges, freies Kfz-Sachverständigenbüro. Das heißt, dass wir nicht gebunden sind an irgendwelche Vertragswerke. Wir haben auch keine Verträge mit Versicherungen, sondern frei und unabhängig. Und unser Aufgabengebiet ist, bei einem selbst nicht verschuldeten Unfall hat der Unfallgeschädigte immer die freie Wahl, sich einen eigenen Schadengutachter zu nehmen und zu beauftragen. Und da kommen wir ins Spiel. Und das ist unsere Aufgabe, sozusagen ein unabhängiges, freies Schadengutachten zu erstellen im Haftpflichtschadenfall. Im Kaskoschadenfall hast du ein Vertragsverhältnis mit deiner Versicherung. Und da ist die Versicherung weisungsberechtigt. Da würden wir nicht sozusagen das Gutachten erstellen.
Das heißt also, ihr werdet immer dann gerufen, wenn es darum geht, festzustellen, wie viel ist das Auto noch wert, wie schlimm ist der Schaden, wer war vielleicht schuld?
Ja, wer schuld ist, ist immer so eine Sache. Aber wir haben jetzt ein ganz neues Diagnosegerät, und zwar ein beziehungsweise ein Daten Auslesegerät, da können wir Schaden-Unfallereignisse auslesen. Was ganz spannend ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand behauptet, mit wie viel km/h hast du den Unfall verursacht, das wird auch angegeben. Das ist jetzt ganz neu, das haben wir jetzt gerade in der Testung, aber haben jetzt schon ein, zwei Fälle auslesen können. Ansonsten gehört zu dem Schadengutachten immer Ermittlung der Reparaturkosten, der Wiederbeschaffungswert, der Restwert des Fahrzeuges, die merkantile Wertminderung, alles, was sich nur um dieses Fahrzeug dreht, das wird durch uns ermittelt.
Jetzt diejenigen, die uns hier in der Kamera sehen, die werden sich denken, Moment mal, also gerade so bei Gründung dann in den 90er Jahren, ne? Warum sitzt da eine Frau und erzählt mir jetzt was davon? Wie viel Fahrzeuge wert sind. Wo war denn für dich der Moment zu sagen, hey, das ist es?
Also eigentlich bin ich so ein bisschen reingewachsen. Und zwar mein Adoptivpapa, der war zu DDR-Zeiten schon angestellt bei der staatlichen Versicherung, bei der Allianz, und hat dort Schadengutachten erstellt. Und da war ich als Kind schon mit. Und da sind wir sozusagen in die Schadenschnellhilfestelle gegangen, am Wochenende auch. Dann sind die Fahrzeuge hingekommen. Wir haben in den Kalkulationslisten geschaut, was es kostet. Und dann wurde das dem Unfallgeschädigten ausgezahlt. Und ich war immer dabei.
Das heißt, wenn man zu DDR-Zeiten seinen Trabi irgendwo gegengefahren hat, dann hat dein Papa sich das angeguckt, hat gesagt, so, und die Pappe kostet 500 Mark. Da
gab es eine Kalkulationsliste, dann guckt man rein oder Antenne, dann stand der Betrag dahinter und dann wurde es ausgezahlt. Ja, und da war ich natürlich immer mit dabei. Und dann hat er ja sozusagen selber ein Sachverständigenbüro gegründet. Und da habe ich ja noch studiert. Und da bin ich natürlich auch dort viel mit arbeiten gewesen und habe das sozusagen eigentlich kennengelernt. Genau.
Was wolltest du werden als kleines Mädchen?
Also als kleines Mädchen vielleicht so Kriminologin. Passt sogar ein bisschen, weil ich auch recherchieren muss. Oder wir recherchieren viel, wer der Unfallverursacher, Kennzeichen. Wir rufen manchmal bei der Polizei an, ehe wir alles ermittelt haben. So ein bisschen Ermittler, das macht Spaß, bin ich sehr konkret, möchte ich ganz genau wissen. Genau, das ist so. Aber eigentlich wollte ich dann auch Kraftfahrzeugtechnik studieren, und zwar in Zwickau. Das hätte sich ja eigentlich auch angeboten. Und da nach dem Abitur sozusagen haben wir uns dort vorgestellt. Und da wäre ich das einzige Mädchen dort gewesen. Und da hatten die mir damals sozusagen bei der Studienberatung abgeraten und gesagt, studiere da lieber Betriebswirtschaft. Und damals war ich noch so unsicher und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt das einzige Mädchen wäre, das würde ich mir jetzt nicht zutrauen. Hm. Und dann bin ich sozusagen in die Betriebswirtschaft gegangen. Aber geplant war es schon, Kraftfahrzeugtechnik zu studieren.
Okay. Hm. Und dann hast du nach dem Studium gesagt, jetzt weiß ich, wie man Betriebe leitet, jetzt brauche ich einen.
Während des Studiums hat mein Adoptivpapa mir ein Gewerbe angemeldet, auf mich. Und dann habe ich während des Studiums, haben wir dann schon einen Sachverständigen bei mir angestellt und habe schon angefangen sozusagen während des Studiums dort mitzuarbeiten und das zu versuchen, dort aufzubauen. Und 96, also 2 Jahre dann später, gab es aber familiäre Veränderungen und da hat sich sozusagen diese, ich sage jetzt familiäre und geschäftliche Partnerschaft gelöst, sodass ich 1996 mir überlegen musste, schaffe ich das jetzt alleine oder nie, oder gebe ich lieber auf. Hatte ich ja aber schon den einen Sachverständigen und dann noch einen, 2 Sachverständige hatte ich dann schon. Ja, da war dann die große Frage, was machen wir jetzt?
Und dann hast du dir Pro-Kontra-Liste geschrieben, oder?
Ja, ich hab mir genau überlegt und durchgerechnet. Also wir hatten schon immer so einen Plan, ne, was kostet alles, noch handschriftlich aufgeschrieben, Mietkosten, Kalkulationskosten, sozusagen bis ins Detail, die habe ich sogar noch da, diese Zettel. Und dann natürlich auch, es geht ja nur, wenn wir die Aufträge akquirieren können. Und das ist ja bei uns immer die große Problematik, wie akquiriere ich Aufträge in dieser Branche, ohne dass ich jetzt selbst ein Kfz-Sachverständiger bin.
Mhm. Das heißt, du selber bist gar keine Kfz-Sachverständige?
Nee.
Und jetzt wird es ja spannend. Jetzt hast du das 30 Jahre her, irgendwie muss es ja geklappt haben.
Ja. Ja, na gut, ich bin Inhaberin des Büros und leite es auch, aber ich brauche um meine Tätigkeit, der Berufsstand ist nie geschützt, es kann jeder Sachverständiger werden, der die Expertise hat in jeder Branche, ne, die ist bis jetzt noch nie geschützt. Um aber dort aus dem Weg zu gehen, weil ich dann vielleicht fachlich ja auch nicht so kompetent genug bin, habe ich immer seit Anfang an, seit ich das gegründet habe, mir geholfen und habe mir sozusagen die Techniker oder Diplom-Ingenieure für Kraftfahrzeugtechnik eingestellt. Das heißt, dann haben wir das anders aufgebaut. Wir haben gesagt, der Diplom-Ingenieur, der hat die technische Erfahrung und die Praxis, der macht den technischen Teil. Und dann setzt sich das zusammen in betriebswirtschaftliche Ansichten und noch in rechtliche Ansichten, um dann das Produkt, das Gutachten in diesem Dreierkonstrukt hinzubekommen. Und das haben wir schon immer als Team gearbeitet. Damit ist das bei uns keine Einzelarbeit, sondern als Team.
Und damit konntest du im Endeffekt ein fertiges Produkt rausbringen.
Genau, ich konnte umfassender das Produkt herausbringen, ohne dass es auf einen Teil abgestellt ist. Und damit waren wir eigentlich, sind wir immer ein starkes Team gewesen, weil wir immer im Verbund als Team das Produkt rausgebracht haben.
Jetzt hattest du ja gesagt, das Schwierige ist immer, wo gewinne ich eigentlich die Kunden? Wer ist so euer typischer Kunde?
Ja, also Kundenmultiplikatoren sind jetzt, ich sage jetzt mal Rechtsanwälte, Versicherungsmakler, Versicherungsagenturen und natürlich Autohäuser, Autowerkstätten, das sind jetzt größere Multiplikatoren, aber natürlich auch jeder einzelne Kunde, der privat einen Unfall hat, weil uns natürlich damit auch so, dass man nie so in diese Abhängigkeit gerät, wenn uns doch mal ein Partner verlässt einfach.
Aber das heißt, in der Masse ist es gar nicht der einzelne Autofahrer, sondern schon die Leute, die Autofahrer kennen.
Genau, richtig.
Und das ist ja wiederum eigentlich eine ziemliche Männerdomäne, oder?
Richtig.
Und wie hast du das jetzt vor 30 Jahren geschafft, als junge Frau dich da
Naja.
Durch die ölverschmierten Werkstätten genau. durchzukämpfen.
Ja. Ne, also erstmal schon, der Firmenname war ganz am Anfang Ziegler und Partner. Dann habe ich mir überlegt, was mache ich, wie benenne ich mich? Und dann bin ich sozusagen auf diese Firmierung Kfz-Sachverständigenbüro Ziegler e.K. als eingetragener Kaufmann, aber auch damals noch mit dem Hintergrund, dass ich nie nach außen gehen kann, zu den Werkstätten oder zu anderen auch und nie mit Jeanette Blochwitz, weil ich so da nie wahrgenommen werde, sage ich jetzt mal erstmal. Okay. Oder das so ein bisschen erstmal noch nach außen sozusagen wie ein bisschen versteckt. Und die Akquisen, wenn die abgelaufen sind und ich zu den Werkstätten gefahren bin, dann haben die mich natürlich kaum für voll genommen. Ne? Erstens bin ich nicht in der ihrer Branche. Ich bin Betriebswirtin, sehe vielleicht die Zusammenhänge anders zu dem Gutachten. Mhm. Und nur durch immer wieder, ich sage jetzt mal, hinfahren, erklären, auch andere Blickwinkel durch Einladung. Wir haben viele Veranstaltungen gemacht, in denen wir auch Rechtsanwälte mit eingeladen haben, um dort einfach mehr Wissen für die Werkstätten oder Autohäuser zu bringen, haben die mich dann nach und nach langsam akzeptiert.
Das heißt, wenn du da reinspaziert wärst und gesagt wärst, guten Tag, Jeanette Blochwitz, ich habe ein paar Sachverständige angestellt, wir würden hier gerne Gutachten machen, dann hätten die dir wahrscheinlich einen ersten Kaffee gegeben.
Genau so. Aber das ist im Prinzip auch noch heute so, dass man kaum reinspaziert und sagt, das funktioniert irgendwie nie. Mhm.
Aber es ist ja wahrscheinlich eine Branche, die sehr viel Geklüngel und Netzwerkerei untereinander hat, oder? Also ich kann mir jetzt vorstellen, so ein Autohaus, die haben ja wahrscheinlich 1, 2, 3 mehr Gutachter werden die gar nicht haben, mit denen die zusammenarbeiten,
genau.
oder?
Genau, aber das finde ich auch gut, also wenn man nicht der Einzige ist, sondern es können ja 2, 3 sein, da sichern die sich auch ab, weil die müssen das Volumen ja auch bringen und die sind natürlich auch dann von den Sachverständigen nicht so abhängig. Also ich fühle mich da eigentlich ganz wohl oder wir als Büro, wenn jetzt zum Beispiel auch 1, 2 Sachverständige dort mit drin sind, obwohl wir uns natürlich freuen, wenn wir alleiniger von denen der Auftraggeber sind, aber das ist nicht so schlimm, sage ich jetzt mal.
Wie viele Gutachten habt ihr so in den ersten Jahren da im Jahr gemacht? Kannst du das einschätzen? Oder weißt du es noch? Also war das so, da kam einmal in der Woche ein Auto oder 5 am Tag? Oder?
Also ich denke schon, auch kleinere Sachen, so 5 bis 10 schon.
Im Monat?
In der Woche, also in so der Woche. 5 in der Woche.
Okay, also ihr habt doch schon recht ordentliche Schlagzahlen von Anfang an auch gehabt.
Also zumindest, ja, mal vielleicht 1, 2 Tage mal nichts, aber im Prinzip schon mindestens 4, 5 in der Woche.
Okay.
Aber durch ganz viele Werbemaßnahmen, ne? Also immer wieder irgendwas. Wir haben, ich glaube, alles schon mal ausprobiert, was irgendwie geht.
Okay. Was war das, wo du sagst, da so aus dem Bauchgefühl, ohne jetzt die Statistik zu kennen, aber das hat am meisten gebracht?
Diese Wissensvermittlung damals, wo es, also heute funktioniert es ja anders, ne, durch Online-Schulungen und viele Sachen, aber durch diese Wissensvermittlung, indem wir sozusagen, ich sage jetzt mal, kompetente Partner oder Rechtsanwälte eingeladen haben und denen einen Mehrwert gegeben haben, unseren Autohäusern und Werkstätten, damit die sich auch besser mit diesem ganzen Schadensystem und Schadenrecht auskennen. Durch diese konnten wir ernster genommen werden und dann haben die uns auch sozusagen beauftragt, weil wir denen dann, ich sage jetzt mal, ein gutes Hilfs- oder ein gutes ein Wissen einfach übermittelt haben. Genau.
Das heißt, ihr habt euch über die Vorträge und Schulungen ja selber auch zu einem Experten sozusagen gemacht und profilieren können damit.
Genau, weil wir eben, ja, weil das, wir sind eben, also bei uns läuft nichts über irgendwelche Professionen oder irgendwas. Ja. Das habe ich eben nie gemacht.
Andere machen das wahrscheinlich, da ist das wahrscheinlich gang und gäbe.
Aber bei uns eben nie. Und deswegen muss man es ja irgendwie anders probieren und das kann man nur, ich sage jetzt mal, indem man den irgendwie Wissen bereitstellt.
Aber jetzt habe ich dich ja auch über die Jahre immer so kennengelernt, du bist ja auch eine Unternehmerin, die sagt, Wir machen das jetzt einfach mal, ohne da jetzt lange, genau. lange Analysen zu machen.
Das stimmt. Aber ich bin manchmal ein bisschen voreilig, weiß ich auch. Also zum Beispiel jetzt letztes Jahr habe ich ja dieses Diaflight-Gerät gekauft, wo man diesen Unfallspeicher auslesen kann. Da haben wir ein ganzes Jahr damit nie gearbeitet. Dieses Jahr kam die neue Rechnung, da war ich dann ein bisschen erschrocken. Ich habe gedacht, okay, wir müssen uns jetzt nochmal richtig damit beschäftigen. Jetzt haben wir Schulungen nochmal gemacht, damit wir richtig wissen, wie es geht und wie es funktioniert. Und jetzt können wir sozusagen das mit einsetzen, damit wir sozusagen unsere Investition auch wieder rausbekommen. Ne? Aber prinzipiell bin ich gewohnt, dass ich, irgendjemand muss ja Entscheidungen treffen. Ja. Und ich höre mir Meinungen an oder ich frage auch im Büro und es wird sozusagen, es wird mir mitgeteilt, aber irgendjemand muss es treffen. Und wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann ist es so und ich bleibe dann auch dabei und dann ziehe ich es auch durch.
Ist das so ein bisschen auch dein Erfolgsgeheimnis, oder?
Ich denke schon, dass ich dann die Entscheidung, die ich getroffen habe, für richtig halte und die dann weiter sozusagen verfolge, zumindest das Ziel, was ich gerade in dem Moment hatte oder habe. Und wenn sich dann was ändert, kann man ja immer noch mal eine andere Entscheidung treffen. Aber wenn man nichts macht und zu lange wartet, dann kommt man immer weiter zurück und es entwickelt sich irgendwie nie.
Also du bist ja jetzt keiner, der stundenlang da sitzt und sich Strategien überlegt und nochmal nachkalkuliert und nochmal das Design ändert und nochmal dies und jenes macht, sondern einfach sagt so,
jetzt geht's los,
genau. Jetzt machen wir das einfach mal.
Und wenn es eben schief geht oder es hat jetzt nichts gebracht, ne, oder ich habe eben dort keinen Erfolg gehabt, dann war es trotzdem in diesem Moment, wo ich es entschieden habe, für mich richtig, da zweifle ich auch nicht dran und fange eben das Nächste an.
Gab es jetzt in den Jahren, die du so hattest, auch Rückschläge?
Ja, also das ist bei uns sowieso so ein Geschäft, was sozusagen nicht steil nach oben geht oder auch von Umsätzen her, sondern es ist eigentlich immer wankend, mal hoch, mal runter, wenn man sich das so anguckt. Vor Corona war es sehr gut, 2 Jahre. Danach, ist klar, war es ein bisschen auch ruhig. Dann jetzt die letzten Jahre war es wieder sehr gut. Aber im Prinzip muss ich immer mit Schwankungen rechnen, ne, und muss eben dort sehr aufpassen, ich sage jetzt mal, mir genau das einzuteilen, wie lange komme ich durch dich natürlich, und wir haben ja, ich habe jetzt auch viel gelernt dadurch, dass noch mehr, ich sage jetzt mal, zu planen und Rückstellungen zu bilden und nicht mehr so ins Schwanken zu kommen, vielleicht mit auch Zahlungen für Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Gewerbesteuer, sondern eher wirklich, also in den letzten 4-5 Jahren plane ich, habe ich einen besseren finanzdurchgeplanten Rhythmus, was mir es erleichtert, nicht mehr in irgendwelche Ängste zu geraten. Das hatte ich vorher nicht ganz so. Da ist es schwieriger, weil man dann sozusagen mit Zahlungsaufforderungen oder Sachen ein bisschen in Bedrängnis kommt. Und weil ich ja morgen nie weiß, wie viele Aufträge ich morgen habe. Ich habe kein planbares Geschäft. Ich kann einen Monat super Umsätze oder super Unfälle alles machen, aber ich kann nächsten Monat, kann auch passieren, ich habe nichts. Ich habe keinen Grundstock in diesem. Es ist immer schwankend.
Das heißt, an sich das Beste für dich ist frühes Fenster, also die Rollläden hochzumachen und zu sehen, da ist Blitzeis.
Blitzeis nutzt mir nichts, weil nur wenn jemand geschädigt wird, aber wenn jetzt derjenige sozusagen selber einen Unfall hat, dann läuft das ja über seine Kaskoversicherung. Aber es muss ja auch zum Schluss, ich sage jetzt mal, es ist ja auch das Schöne bei uns, wenn jemand geschädigt ist, ich will ja auch irgendwas Sinnvolles machen in meinem, also als Arbeit, als Job. Ne? Und da finde ich schon den Sinn, dass derjenige, der jetzt den Unfall hat, der in die Notsituation getreten ist, dass ich dem dort eine Hilfestellung geben kann mit unserem Gutachten, dass er sozusagen die Ansprüche geltend machen kann. Sonst würde, das ist schon schön, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann demjenigen damit was an die Seite geben, wo ich ihn unterstützen kann.
Du hast ja dein Produkt auch so ein bisschen so aufgebaut. Also ist ja ein bisschen vielleicht der Unterschied. Ich meine, ich hatte jetzt noch nicht mit so vielen Kfz-Sachverständigen zum Glück zu tun. Aber ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass ja vom Prinzip her der Service beginnt 30 Sekunden nach dem Unfall so ungefähr. Man sich also jederzeit bei euch melden kann und ihr dann schon auch, egal wo man jetzt festhängt, zumindest mal so erste Ratschläge und Tipps gibt, was ist jetzt zu tun, weil das hat man ja in dem Moment, wo mir einer hinten drauf fährt, habe ich ja nie mehr im Kopf, was ich jetzt an Daten austauschen muss und was ich wie wo sichern tun soll.
Ja.
Das heißt, ihr habt ja da auch so eine schöne eigentlich Kette aufgebaut, was, glaube ich, ja die Kunden auch sehr schätzen. Ne?
Na genau, also erstens sind wir immer, also 24 Stunden erreichbar. Das heißt, also es ist immer jemand, geht ans Telefon, und wenn es wirklich mal ganz selten nie funktioniert, dann zumindest nach 2 Minuten wird zurückgerufen. Das ist immer so, und früher haben wir auch, oder auch jetzt manchmal, wenn wir unterwegs sind, dann leiten wir einfach das Bürotelefon um. Ne? Also es ist immer jemand erreichbar. Und Neues auch, dass es jetzt ein Firmen-WhatsApp gibt. Also uns schicken manche Kunden auch schon in der Nacht oder irgendwie dann sozusagen die Fotos zu vom Unfall, und dann können wir auch dann gleich reagieren. Das funktioniert bei uns immer, und es kann auch immer angerufen werden, dass man eben sagt, okay, brauche ich jetzt ein Abschleppunternehmen, kann ich es alleine anrufen oder helft ihr mir oder kann ich damit noch fahren, was mache ich jetzt, wenn es jetzt nicht ganz so schwer ist. Ne? Ansonsten hilft ja dann vor Ort auch die Polizei erstmal.
Und dann habt ihr ja ein Netzwerk hinten dran sozusagen, also ihr macht ja nicht nur das Gutachten, das nutzt mir relativ wenig, wenn ich das zur Versicherung schicke. Ihr habt ja dann auch noch Anwälte und so weiter.
Genau, also das ist, das hat sich sehr verändert. Das war in der ersten Zeit nicht so. Früher ging es immer so, dem Kunden, wenn der jetzt unser Gutachten bekommt, ist es natürlich sehr umfangreich und so, dass der Kunde in verschiedenen oder der Unfallgeschädigte in verschiedenen abrechnen kann. Ne? Mhm. Er könnte sich das jetzt zum Beispiel auszahlen lassen, er kann es reparieren, er kann sein Fahrzeug verkaufen. Es kommt auf diese Werte drauf an. Und der Unfallgeschädigte alleine ist nie in der Lage, mit der Versicherung zu korrespondieren. Das heißt, wir empfehlen dem Unfallgeschädigten immer einen Rechtsanwalt, dass er dem Unfallgeschädigten hilft bei der Abwicklung oder Korrespondenz mit der Versicherung. Und da haben wir natürlich Rechtsanwälte an unserer Seite, wo wir dem Kunden diese empfehlen. Und der die natürlich dann auch gerne nimmt, um, sage ich jetzt mal, nie selber dort die Korrespondenz durchzuführen. Der Rechtsanwalt wird auch durch die gegnerische Versicherung sozusagen beglichen. Da hat der Unfallgeschädigte jetzt erstmal noch nichts, keine Einbuße.
Das heißt, wenn mir einer drauf fährt sozusagen, muss ich sowohl für euch als auch für den Rechtsanwalt nichts bezahlen?
Nichts bezahlen, aber nur, wenn du zu 100% nicht an dem Unfall sozusagen schuld bist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auch eine Teilschuld hast, ist dann gibt es die Möglichkeit, auch wenn du den Rechtsanwalt nimmst, das Quotenvorrecht, dann kannst du auch den Teil, wo du dran schuld bist, über deine eigene Versicherung abrechnen. Ja. Ne? Und das nennt sich Quotenvorrecht, und das kann nur ein Rechtsanwalt machen, und da holt er dir praktisch statt die 100% noch mehr als 100% raus, sodass du da auch besser kommst.
Okay. Das ist natürlich alles sehr stark dann im Detail sozusagen. Dafür, dass wie viele Unfälle baut der durchschnittliche Mensch, weißt du das?
Alle 7 Jahre ungefähr eins.
Okay.
Genau, ein Unfall alle 7 Jahre. Aber wir haben natürlich auch Kunden, die kommen im Jahr 3-mal. Die haben wirklich, und manche Kunden, die kommen alle 20 Jahre.
Ja.
Also aber, geht ja nicht alle 10 Jahre.
Ja, aber die kommen wieder sozusagen, die Kunden auch. Großteils.
Also ein Großteil unserer Kunden... Jetzt über diese vielen Jahre, die hat man natürlich dann schon mal immer wieder. Ja. Aber ja, 3-mal, 5-mal.
Was sind so aktuell eure größten Herausforderungen im Geschäft?
Naja, also ich finde, die, wo wir uns gut eingestellt haben, das sind auf jeden Fall unsere Software, unsere Abwicklung, wir können von überall arbeiten, es hat sich viel positiv, wir haben die ganzen Prozesse optimiert, das ganz aktuelle Herausforderungen sind immer nach wie vor, und das hat sich eigentlich nicht verändert, die Aufträge heranzubekommen, weil es natürlich in jeder Richtung ein Netzwerk gibt, und die Versicherungen sind natürlich auch bemüht, ihre eigenen Sachverständigen entweder zu nehmen, um dort eben auch Kosten zu sparen. Ne? Und die haben auch ihr Netzwerk ausgebaut. Und jeder versucht dann auf seine Art sozusagen, oder auch über regionale Büros probieren, über digitale Schadenerfassung auch den regionalen Markt sozusagen die Unfälle erstmal weiterzuleiten und an jemand anderes abzugeben. Und das ist immer, wir haben immer die Herausforderung, mit unseren Partnern die Unfallschäden eigentlich zu bekommen und dass der Kunde an uns auch denkt.
In dem Moment halt.
In dem Moment, ja.
Würdest du, wenn heute jemand zu dir kommt und sagt, Jeanette, ich habe jetzt Kraftfahrzeugtechnik studiert sogar vielleicht, ich möchte mich als Sachverständiger selbstständig machen, würdest du dem sagen, ja, super Idee, mach das? Oder würdest du eher sagen, naja, lass mal die Finger davon?
Also von der Arbeit her und vom Sinn finde ich's, würde ich es immer empfehlen, ne? weil ich sage jetzt mal, das ist total abwechslungsreich, man hat in ganz verschiedenen, ne, Technik, Betriebswirtschaft, Recht, man hat mit Kunden Kontakt, man kann denen helfen, man fährt raus, man ist im Büro, es ist total unterschiedlich, ist richtig, also eine richtig schöne, spannende Arbeit. Um zu sagen, sich ganz selbstständig alleine zu machen, würde ich jetzt aus Sicht, aus meiner Bürosicht, würde ich jetzt sagen, ist natürlich schon eine große Herausforderung, ne? Mhm. Aber vielleicht denke ich da auch eher jetzt so aus meiner Unternehmersicht zu sagen, wenn sich jetzt jeder einzelne Sachverständige oder jeder sich selbstständig machen würde, gibt es ja wieder einen Markt für uns als Büro, was wieder schwierig wird. Und man muss dran denken, die Sachverständigen brauchen jetzt unbedingt diese, ich sage jetzt mal schon, diese Zertifikation oder Zertifizierung, mindestens Diplom-Ingenieur, am besten noch Sachverständiger für Schäden und Bewertung, ne? Also wir haben jetzt größere Herausforderungen. Und dieses alles alleine zu schaffen, stelle ich mir sehr schwer vor, eher dann irgendwie im Verbund. Also zu sagen, mehrere Sachverständige oder als Büro, damit ich auch alles abdecken kann. Weil mir nutzt nichts, ich nehme auf, kann es bearbeiten, schaffe aber andere Kontakte nicht zu pflegen, muss wieder akquirieren gehen, muss an irgendwelchen Veranstaltungen teilnehmen und irgendwie kommt man dann in so einen Fluss, wo ich wahrscheinlich dann nichts mehr schaffe. Ja. Ja, und Schulungen haben wir ja auch noch genug. Es muss ja auch alles irgendwie bewältigt werden. Ja. Also ich sage jetzt mal, ganz alleine als Sachverständiger würde ich es mir sehr schwer vorstellen.
Also wir brauchen auf jeden Fall ein Team, um so ein Sachverständigenbüro aufbauen zu können.
Finde ich, ja.
Und dann auf jeden Fall in dem Team jemanden, der vertriebsstark ist, weil das sich immer noch nicht von alleine erledigt.
Ja, auf jeden Fall.
Was denkst du, in 20 Jahren gibt es noch Kfz-Sachverständige oder gibt es nur noch KI?
Also es gibt auf jeden Fall Sachverständige und zwar kann ich das jetzt mit Gewissheit sagen, weil vor 20 Jahren wurde schon bei unseren Tagungen oder beim BVSK, Bundesverband Freiberuflicher Sachverständiger, wurde schon vorausgesagt, dass wir vielleicht vor 20 Jahren, in 10 Jahren nicht mehr da sein werden. Also dieses, so bin ich aufgewachsen. Ja. Ja. Und jetzt sehe ich ja, wie wichtig das ist. Die KI hilft uns, ne? Aber um Sachverhalte zu verstehen und dahinter zu gucken, wie die Beschädigungen passiert sind, wie die Zusammenhänge sind, Entscheidungen zu treffen und dann dieses gesamte Produkt als betriebswirtschaftliches, wie kann der Kunde entscheiden, das kann natürlich die KI noch nie heraus, aber helfen tut die uns total, auch mit Fotos und aber wir können uns dafür um Abläufe besser kümmern und viel tiefer reingehen. Also ich denke auf jeden Fall, aber ich brauche eben diese, ich sage jetzt mal schon, diese Qualifizierung und das Fachwissen.
Ja. Also es wird immer schwerer eigentlich noch in den
denk
Beruf
ich.
Reinzukommen.
Denke ich. Eine Sache noch, was auch ganz spannend war, zum Beispiel wollte ich noch 1999 im Bundesverband Freiberuflicher Sachverständiger, wo ich eben, weil ich kein Diplom-Ingenieur bin, leider nie reingekommen bin. Ja. Und da hat mich die KÜS, die Kraftfahrzeugüberwachungsorganisation, ist auch ein Verband, hat mich damals als erste Betriebswirtin dort als vollwertiges Mitglied mitgenommen. Und das hat mir natürlich auch Kraft gegeben, dass ich es auch schaffe auf einer anderen Art.
Also du hast im Endeffekt ja immer wieder so geguckt, welche Wege finde ich so rechts und links mein Ziel
genau.
trotzdem zu erreichen, auch wenn mir Steine in den Weg gelegt werden. Was war so das, was dir in den Jahren bis jetzt am meisten in Erinnerung geblieben ist, also auch positiv durchaus in deinem Unternehmerdasein? Der Moment, wo du sagst, Mensch, das...
Naja, das ist schon, ich sage jetzt mal immer wieder dieses, ich gehe gerne in dieses oder in mein Büro, ne? Ich liebe das und ich kann mir die Arbeit einteilen. Ich habe als Team, ich habe die Verantwortung für die anderen Menschen, wo auch die Familie dahinter steht und muss mir immer irgendwas einfallen lassen, dass es auch funktioniert. Und dieses Konzept, dass ich mich dort wohlfühle und dass mir die Arbeit noch Spaß macht, dass es einen Sinn hat, was ich mache, das ist eigentlich diese Gesamtheit, wo ich mich wohlfühle.
Also eigentlich jeden Tag aufs Neue Freude beim Bürotür aufschließen.
Ich gehe immer, auch wenn dort ein Kunde anruft, der hat ja in dem Moment erstmal diese Hilfe, dann bin ich sofort da und weiß und freue mich eigentlich, dass ich ihm in dem Moment wirklich helfen kann erstmal. Mhm.
Jetzt sind wir ja hier ein Gründungspodcast vor allem. Du als Unternehmerin, mal losgelöst jetzt von dem Kfz-Sachverständigenbüro, so rein als Unternehmerin, hast du Tipps für angehende Gründer, was sie auf jeden Fall tun oder lassen oder machen sollten?
Naja, auf jeden Fall das Wichtigste, was ganz spannend ist, ein Ziel zu haben. Ich muss mir genau vorher oder ich muss wissen, wo möchte ich gerne hin und das auch, das habe ich nämlich früher nie gemacht, wirklich mal, ich sage jetzt mal, mir aufzuschreiben, ne? Zu sagen, was brauche ich, um zu leben, wie möchte ich gerne, wie viele Aufträge benötige ich und das ganz realistisch mal so durchzuplanen. Und auch, genau, also ich würde mehr planen, noch mehr okay. wie früher, finde ich.
Also das Wichtigste bei der Gründung aus deiner Sicht, einmal sauber durchplanen, dass ich weiß, was brauche ich und so weiter.
Ganz bis ins Detail und auch realistisch. Also nicht irgendwie überzogen, sondern richtig realistisch. Und natürlich bei der Gründung auch genau zu überlegen, kann ich mental auch mit einem Risiko leben. Ne? Weil wenn ich was mache, kann ich nie so... ist aus meiner Sicht, kann ich nicht zweigleisig fahren oder mehrgleisig. Ne? Und wenn ich sage, ich will zwar noch auf der einen Seite vielleicht abgesichert sein und die andere Seite mache ich schon, um ein Unternehmer zu werden oder ein Selbstständiger, ich kann nur ein was aus meiner Sicht richtig machen oder nur in eine Richtung gehen, ne? um was zu machen. Ich habe ja damals auch Prüfingenieure mitgehabt. Und dann habe ich auch gemerkt, dass das passt jetzt nicht ganz so in unsere Richtung. Dass ich genau bleibe in meinem, ich sage jetzt mal, in meinem Ziel, was ich mir vorstelle.
Also Ziele haben, realistisch setzen und dann dranbleiben.
Genau. Und auf dich natürlich am meisten noch selber achten, weil es dann oft passiert, es ist ja nicht jeder Tag wie der andere, sich so zu motivieren und so stark zu sein. Ich muss ja auch vor den anderen, egal ob es jetzt die Kunden sind, ne, ich muss dort stabil mental sein und auch vor meinen Auftraggebern und natürlich auch vor meinen Mitarbeitern, sodass ich mich selber immer schütze und auch mich so versuche zu leben, dass ich ja für die anderen da sein kann. Dass es nie umgedreht ist. Das wäre genauso, wenn ich irgendwo hingehe und ich erzähle ihm jetzt, wie was mit mir ist. Das hat absolut erstmal zurückzustehen, sondern der Kunde, der jetzt Bedarf hat oder eine Hilfe, steht der immer im Vordergrund, egal wie es mir gerade geht. Das finde ich wichtig.
Deshalb hast du ja auch deine Ausgleichsprogramme, bist im Tennis aktiv und vieles anderes, um dafür zu sorgen, dass du immer...
dass es mir gut geht, weil ich weiß, durch Überforderung, und das hatte ich auch, ne, dass es, wenn es dir dann nicht gut geht, dann wird man krank und dann schafft man auch diesen ganzen Geschäftsprozess nie mehr.
Ja.
Und dann wirkt man natürlich nach außen auch nie mehr stabil. Man kann gar nicht nach außen stabil wirken, weil man ja selber kaputt ist. Mhm.
Das heißt, in solchen Momenten hast du das auch im Unternehmen ganz klar gemerkt dann?
Ja.
Wenn du dich selber mal nicht so viel Selbstfürsorge betrieben hast?
Natürlich, ne? Also entweder mir ging es eben mal sehr schlecht und du wirst dann krank, ne? Und ich war ja noch genug krank. Mhm. Und dann muss man ja auch gucken, wie man dann in diesen Situationen weitermacht.
Annette, vielen lieben Dank für die Einblicke. Mhm. Ich hoffe, ihr habt jetzt mal gelernt, wie man sich als Frau in der Männerdomäne durchsetzt, was ein Kfz-Sachverständigenbüro ist. Ich habe von dir gelernt, was die merkantile Wertminderung ist. Das vielleicht mal an anderer Stelle noch erwähnt. Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann schaut gerne, wir stellen euch die Webseite von der Jeanette mit in die Shownotes rein. Schaut gerne bei ihr mal vorbei. Macht euch gerne mal ein Gespräch mit ihr, wenn ihr mehr über sie erfahren wollt. Ansonsten freuen wir uns, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr diesen Kanal abonniert auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde sagen, Jeanette, wir trinken jetzt noch einen Kaffee zusammen. In diesem Sinne.
Macht's gut.